Ich erkenne ein psychologisch unsicheres Team daran, dass es Drama gibt, dass es Defensivreaktionen gibt, dass es reaktive Reaktionen gibt, dass es sowas wie Fight, Flight, Freeze und Fawn gibt. Und das hat ja niemand tatsächlich gern, oder? Das sind ja Automatismen, die Spiele. Und die führen halt dazu, dass eben diese ganzen Lernprozesse, Performance, der Kontakt halt nicht mehr so gut funktioniert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hürst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Besuch ist Dr. Joachim Meyer. Er ist Berater, Dozent am IAP in Zürich und entwickelte sogar eine eigene, spezielle Software, um psychologische Sicherheit in Teams mess- und förderbar zu machen. Aktuell arbeitet er an einem neuen Buch, welches den Titel trägt »Psychologische Sicherheit durchgespielt – Dramafreie Zusammenarbeit in psychologisch sicheren Kreisen schaffen«. Genau darüber und über seine Erfahrungen aus der Praxis wollen wir heute sprechen. Hallo Joachim, schön, dass du hier bei mir im Gespräch bist.
Ja, hallo lieber Ivo, danke für die Einladung. Hallo an die Zuschauer da draußen. Arbeiten an dem Buch ist gut. Ich habe das Buch gerade abgeschlossen. Morgen ist Deadline. Ich bin im allerletzten Proofreading. Von dem her bitte ich zu entschuldigen, wenn ich über unser Thema wirklich überhaupt gar nichts mehr weiß. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du arbeitest 5 oder 6 Jahre an einem Thema und dann schreibst ein Buch dazu. Du hast ja auch schon das eine oder andere Buch geschrieben. Und wenn das Buch dann fertig ist, ist plötzlich alles weg, weil du dir alles von der Seele geschrieben hast. So fühlt sich das gerade an. Von dem her bin ich sehr neugierig, was ich dir heute oder was ich uns heute so mitgeben kann oder was wir zusammen rausfinden mögen. Es fühlt sich nämlich wirklich sehr, sehr leer an und das ist ein schönes Gefühl, ein gutes Gefühl. Alles losgelassen.
Das erinnert mich ja ein bisschen an den Anfängergeist, worauf wir vielleicht heute auch noch zu sprechen kommen im Buddhismus, wo wir uns bewusst sagen, ganz frei, ganz befreit, uns auf eine Begegnung, auf einen Menschen oder auf ein Thema einzulassen. Und du und ich, wir haben uns ja bereits vor 2 Jahren einmal getroffen, um über psychologische Sicherheit zu sprechen. Ein Gespräch, das in einem vielbeachteten Blogartikel auf Education Minds mündete. Und damals, Joachim, damals ging es um aufrichtige Kommunikation. Es ging um den Mut zur Offenheit und darum, wie Teams ein Klima schaffen können, in dem Lernen und Entwicklung wirklich möglich werden. Heute knüpfen wir daran an, mit neuen Erfahrungen, frischen Impulsen und eben deinem frisch eingereichten Buchprojekt. Aber lass uns erstmal richtig ins Gespräch einsteigen, so wie immer hier, mit der Frage, Joachim, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Das habe ich gerade schon gemacht. Es ist wirklich alles leer, es ist wirklich alles offen und ich hoffe, ich bin vollständig mit dir in der Gegenwart, genau. Diesen Moment, sonst mein Leben gerade. Ich bin kurz davor, nach Luzern umzuziehen, von Sempach hier. Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass ich glücklich geschieden bin. Das hat dazu geführt, dass ich eben 5 Jahre jetzt in diesem wunderbaren Sempach am Sempacher See verbringen durfte. Die Kinder sind jetzt groß genug und brauchen mich nicht mehr so. Sprich, privat steht bei mir jetzt Umzug an, genau. Und sonst bin ich eigentlich offiziell im Sabbatical. Der hat vor einem Monat angefangen und bin jetzt in der luxuriösen Situation, dass das Sabbatical-Projekt eigentlich schon abgeschlossen ist, aber da wir ja Jahresarbeitszeit haben am IAP, habe ich trotzdem noch ziemlich viel zu tun, ehrlich gesagt. Also genau, mir wird nicht langweilig gerade.
Genau. Und hier bin ich aber natürlich neugierig. Weißt du, rund um deine Arbeit um psychologische Sicherheit, hat sich da was bei dir verändert oder vielleicht auch, was ist gleich geblieben? Seit unserem letzten Gespräch vor knapp 2 Jahren?
Naja, was gleich geblieben ist, ist meine Begeisterung für die Arche. Das ist die Online-Software, die ich Open Source und gratis entwickle. das ist mein Geschenk für die Welt, die ich Teams zusammen zur Verfügung stelle und die halt auch die Grundlage für all mein Tun ist. Sag mal, die Lernreise zu dem Thema, die ich die letzten 5 oder 6 Jahre erleben durfte und gestalten durfte, war also mit das Geilste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und das verdanke ich sehr, sehr stark den Daten, die ich über die Arche gewonnen habe. Genau, das ist mal so der eine Teil, das ist gleich geblieben. Was auch gleich geblieben ist, ist der Fokus auf psychologische Sicherheit als Gruppenklimakonstrukt. Das ist ja die Frage, die Ausgangsfrage ist immer, wie sicher ist euer Gruppenklima? Und da gibt es verschiedene Perspektiven, über die haben wir das letzte Mal auch schon gesprochen, die sind nicht neu. Da gibt es das Offen und ohne Angst kommunizieren von der Amy Edmondson. Sieht man im Bestseller Fearless Organization oder die angstfreie Organisation, Angst als Gegenbegriff zur Sicherheit. Und die beiden Google-Variablen, gleichberechtigte Redeanteile und durchschnittlich ausgeprägte soziale Sensibilität. Die Google-Aristoteles-Studie ist ja der Grund, warum sich die halbe Welt mit psychologischer Sicherheit beschäftigt. Und lustigerweise hat ja die Amy Edmondson, die immer in die Kamera gehalten wird, weder an der Google-Studie mitgewirkt, noch hat Google den Forschungsansatz von der Amy Edmondson übernommen. Google hat psychologische Sicherheit spannenderweise ganz anders operationalisiert. Und ich arbeite halt mit allen drei Perspektiven. Das ist gleich geblieben. Was neu rausgekommen ist, aber genau, vielleicht frag mal nach, ob du da noch tiefer reingehen magst, in das, was gleich geblieben
ist. Ja, genau, weil
ist.
Du bringst ja das Thema, diese Google-Studie rein mit sozialer Sensibilität und gleichmäßige Redeanteile als zentrale Faktoren. Mhm. Vielleicht für die anderen Hörerinnen und Hörer da draußen, magst du kurz an dieser Stelle erzählen, um was es genau bei dieser Studie geht und welche Erfahrung du auch mit dieser Thematik in deinen Workshops, in deiner Beratung, in deiner Begleitung machst.
Also die Erfahrung in einem Satz ist, dass die beiden Google-Indikatoren gleichberechtigte Redeanteile und durchschnittlich ausgeprägte soziale Sensibilität wesentlich bodennäher sind, anwendungsorientierter, leichter umzusetzen, leichter zu beobachten, als das offen und ohne Angst kommunizieren. Gleichberechtigte Redeanteile bedeutet ja, dass ich am Ende des Tages zum Beispiel von einem Projekt oder von einem Workshop oder wenn wir als Trainer unterwegs sind, dazu beigetragen haben, dass alle ungefähr gleichberechtigt zu Wort gekommen sind. Das ist, glaube ich, sehr, sehr einfach vorstellbar. Die Lösung dazu liegt sehr häufig in Settings, dass wir Settings anbieten, zum Beispiel Kleingruppen, zum Beispiel Liberating Structures, die dafür sorgen, dass alle ungefähr gleich viel Redeanteile haben. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar und das versteht auch jeder Trainer und das versteht auch jede Führungskraft. Ist gar nicht so einfach, auch für mich nicht. Oder ich mache ja auch häufig Workshops und Seminare. Wie sorge ich denn dafür, dass am Ende vom Tag alle mindestens genauso viel gesprochen haben wie ich? So, das ist da die Herausforderung. Und das zweite Thema, die durchschnittlich ausgeprägte soziale Sensibilität. Da geht's darum, mache ich mich für den anderen lesbar und bin ich daran interessiert und in der Lage, die anderen zu lesen. Das funktioniert zum Beispiel über Gesichtsausdrücke, dass du, wenn du als Trainer eine Frage in die Runde stellst und dann überlegst, okay, wen spreche ich jetzt an oder wen lade ich jetzt ein, hier reinzukommen? Naja, da schauen wir in der Regel darauf, wessen Augen gerade leuchten, oder? Also Endorphinausschüttung, da passiert gerade was bei jemand. Genau, dann im Zweifel laden wir die denn ein, irgendwie reinzukommen. Das heißt, diese soziale Sensibilität ist, was das wir eigentlich automatisch die ganze Zeit machen. Die, und das ist, glaube ich, die Haupterkenntnis die letzten 2, 3 Jahre, die sich aber sehr unterschiedlich von Person zu Person darstellt. Weil das dazu führt, dass meine Augen leuchten, dass ich mich sicher fühle oder das dazu führt, dass ich mich getriggert fühle, also dass ich in eine Defensivreaktion reinkomme. Das ist natürlich von Person zu Person ganz, ganz unterschiedlich. Das gilt für Seminargruppen, das gilt aber natürlich auch für Teams. Und der klassische Fehler, den Führungskräfte, aber auch Trainer machen, ist, dass wir davon ausgehen, dass unsere Leute so ticken wie wir und dass wir unsere Themen auf sie projizieren. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, sieht man, dass das halt überhaupt nicht stimmt, sondern biografisch bedingt hat praktisch jeder ganz andere Sicherheitsanker und Trigger-Themen. Und vielleicht das Empirische noch. Ich habe ja auch einen Haufen Master- und Bachelorarbeiten, die ich betreue, mittlerweile so über 20. Und auch die eigene Arbeit belegt, dass wenn es in einem Team oder in einer Gruppe gelingt, sich darüber zu verständigen, was die Sicherheitsanker und Triggerthemen sind, also das zu sagen. Bei mir wäre das Neugierde als Sicherheitsanker und Unsorgfältigkeit als Triggerthema. Wenn ich das von meinem Gegenüber, von allen im Team weiß, dann bin ich psychologisch sicherheitsmäßig schon fast über den Berg. Das ist so die halbe Miete.
Das ist hochinteressant, wie du deine Erfahrung hier ausrollst und beschreibst. Und ich hatte ja das Glück, dass ich, obwohl das Buch noch nicht fertig gedruckt und ausgeliefert ist, das wird es diesen Sommer, schon mal einen Sneak Peek, einen Blick auf das Buchcover werfen konnte, Joachim. Und auf dem Buchcover sehe ich hier psychologische Sicherheit durchgespielt, dramafreie Zusammenarbeit in psychologisch sicheren Kreisen schaffen, eben als Titel. Dann aber 6 unterschiedlich große Kreise. Ich sehe auch neckische Kinder, die miteinander spielen, verhandeln, streiten. Und ich denke, wenn ich das eine Bild richtig interpretiere, sich auch wieder versöhnen. Und hier meine Frage an dich. Was ist dein Anliegen mit diesem Buch, mit diesem speziellen hellblauen Cover? Und für wen ist dieses Buch gedacht?
Naja, Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Das wissen wir aus dem Beruf, aber auch aus dem Privatleben. Wir haben die schöne empirische Einladung, die sagt, dass psychologische Sicherheit der stärkste Prädiktor für Teamperformance ist. Das heißt, die Aussage oder die Behauptung ist da, wenn ich Erfolg will, wenn ich mein Potenzial nutzen will im Team, dann ist der stärkste, der beste Hebel, Sicherheit oder für psychologische Sicherheit zu sorgen, weil dadurch Kontakt möglich wird, weil dadurch Lernprozesse gelingen, die halt scheitern müssen, wenn gar nicht erst auf den Tisch und kommt und sagbar wird, wovon man eigentlich lernen könnte. Das heißt, das ist schon das Zentrum, oder? Also dazu beizutragen, dass Teams, Familien, Gruppen, jede Form von sozialem Austausch gewinnen kann, wenn es uns gelingt, die psychologisch sicherer zu machen, weil es dann auf der individuellen Ebene, und das sind jetzt die Figuren, von denen du gesprochen hast, ich erkenne ein psychologisch unsicheres Team daran, dass es Drama gibt, dass es Defensivreaktionen gibt, dass es reaktive Reaktionen gibt, dass es sowas wie Fight, Flight, Freeze und Fawn gibt. Und das hat ja niemand tatsächlich gern, oder? Das sind ja Automatismen, die Spiele. Und die führen halt dazu, dass eben diese ganzen Lernprozesse, Performance, der Kontakt halt nicht mehr so gut funktioniert. Und woher kommen diese Defensivreaktionen? Die kommen in der Regel, deswegen sind da auch Kinder oder Heidi-Figuren drauf oder im Stil von japanischen Zeichentrickfilmen aus den 70er Jahren Kinderfiguren drauf, weil die halt in der Regel sehr, sehr früh geprägt worden sind. Das ist unser inneres Kind, das was auch Teil von unserem Selbstbild ist, das ich aber häufig hinter Schutzreaktionen glaubt, verstecken zu müssen. Und in einem psychologisch sicheren Kreis, in einem Safe Space, sind diese Schutzreaktionen nicht mehr nötig, die werden überflüssig und darum kann ich mich halt ganz anders ins Spiel bringen, ganz anders einbringen und ganz anders in Beziehung gehen. Und die 30 Settings, die ich im Buch beschreibe und die Grundhaltung, bietet Handwerkszeug und Geschichten dazu, um dieses Risiko eingehen zu mögen, vielleicht so vorsichtig formuliert.
Jetzt kommt bei mir der Gedanke, ich bin ja auch seit 25 Jahren im Training in der Erwachsenenbildung unterwegs, verwende da auch manchmal das Johari-Fenster als Ansatz und gehe bezüglich Kommunikation eben ins Gespräch mit anderen Berufsbildern, mit Trainern, mit Leuten, die in der Hochschuldidaktik unterwegs sind. Und ich frage mich gerade, wenn so diese Arbeit mit blinden Flecken stattfindet, da geht es doch auch so um eine gewisse Reservierung oder Zurückhaltung der Beteiligten. Über die blinden Flecken, da sprechen wir nicht immer so gern. Und dann noch in Gruppen, das kann doch eine Herausforderung sein. Was sind nach deiner Beobachtung so typische blinde Flecken in Teams, wenn es um psychologische Sicherheit geht?
Oh, da könnte ich jetzt 3 Stunden drüber reden. Also vielleicht zuerst mal, meine Arbeit ist in der Regel mit Führungskräften. Und ich glaube, im im Bildungssektor ist man nochmal ein bisschen immer andere Game, oder? Also ich glaube, sowas wie ein Trainer ist, trägt zwar die Verantwortung in dem Moment, den Safe Space aufzubauen, und als Trainer bist du aber viel flüchtiger. Also du arbeitest irgendwie vielleicht für einen Tag, für eine Woche, für ein halbes Jahr mit einem Team. Du arbeitest aber eigentlich darauf hin, dich überflüssig zu machen. Und als Führungskraft ist das nicht unbedingt die Idee, oder? Als Führungskraft bist du in einer Rolle und aber auch als Mensch am Start. Also das sind, ich weiß nicht, ob man das irgendwie tatsächlich vergleichen kann. Die wichtigste blinde Flecke aus Führungskraftsicht, die kann ich dir ganz einfach beschreiben. Das sind nämlich drei. Das erste ist, dass du die Führungskraft daran erkennst, dass sie ihre Teams immer für wahnsinnig psychologisch sicher halten. Du kannst psychologische Sicherheit ja messen mit einem Standardtest oder mit einem Test, den ich weiterentwickelt habe, den es auch gratis auf meiner Webseite gibt. Und du erkennst die Führungskraft daran, dass es die Person ist, die die psychologische Sicherheit am positivsten einschätzt. Also psychologische Sicherheit wird systematisch und zuverlässig überschätzt von der Führungskraft. Zweitens wird der eigene positive Beitrag systematisch und zuverlässig überschätzt von der Führungskraft. Das ist nicht nur von mir erforscht, das kann man auch sehr gut nachlesen. Das heißt, die Spannung zwischen Selbst- und Fremdbild, wenn man schaut, was ist denn der positive Beitrag jetzt aus meiner eigenen Sicht und wie sehen die anderen im Team das, ist bei der Führungskraft deutlich am größten. Und die Daten sehe ich halt über die Arche, darum bin ich so begeistert von diesem Tool, weil ich sehe die Spannung oder ich arbeite mit Selbst- und Fremdbild und das ist ja auch das Zentrum von jeder Führungsentwicklung, also Selbst-Fremdbild-Arbeit. Genau, und ich glaube, das ist immer aber ein bisschen immer andere Game, wie wenn du jetzt irgendwie als Trainer unterwegs bist oder versuch mal eine Brücke zu bauen zu mir. Was für blinde Flecke haben denn Trainer?
Die haben auf jeden Fall haufenweise auch blinde Flecken und ich schlage durchaus auch die Brücke, dass vielleicht die Trainer sich selber ein bisschen zu wichtig und bedeutsam nehmen und es ihnen vielleicht auch gut anstehen würde, mit den Teilnehmern so in einen Dialog zu treten und zu sagen, wir sind hier zusammen in einem Lernprozess, es braucht alle, die hier in diesem Raum sitzen, stehen, liegen und dass die Teilnehmenden wesentlich zum Lernerfolg beitragen werden. Das heißt auch umgekehrt, dass die Teilnehmenden nicht davon ausgehen können, dass der Trainer sie jetzt schlau macht, sondern die Lernenden müssen lernen wollen. Ich verwende da oft so dieser Dreiklang Wissen, ja, das ist wichtig, Können im Sinne von Üben, das ist auch wichtig, aber dann braucht es eben auch noch das Wollen der Teilnehmenden und das muss man vielleicht im Gespräch auch zum Thema machen und schauen, wie die Gruppe darauf reagiert, dass sie aus der Konsumhaltung ausbrechen und eben von den Betroffenen zu Beteiligten werden.
Genau, jetzt kann ich aber vielleicht 3-4 Schritte auf dich zugehen oder also die Lernenden in einem Seminar oder in einem Team, die sollen lernen wollen, aber die müssen auch lernen können. Und eine Voraussetzung dafür, dass das halt gelingen kann, ist psychologische Sicherheit. Und ich arbeite in der Regel in Stuhlkreis-Settings. Und je nachdem, wenn da 8 oder 20 oder 30 oder 50 Leute sitzen, gibt's war und das kennen wir aus den T-Gruppen, Gruppendynamik-Seminare, die wir alle mitgemacht haben, oder? Also dieses Plenary, dieses Plenar, Setting ist des Todes oder Plenary is Death. Also es gibt kein unsichereres Setting als der Stuhlkreis. Und die Vorstellung, die Metapher von psychologischer Sicherheit ist aber genau diese. Also wir sitzen irgendwie ums Kaminfeuer, da passiert was und wir sind da alle sicher miteinander verbunden und können jetzt in den Lernprozess reinkommen. Und das ist sowohl in Teams wie auch in Seminaren natürlich eine Illusion, weil es für die allermeisten im Team viel zu riskant ist, in diesem Kreis überhaupt die Stimme zu erheben, weil alle denken, was denken die anderen und wen kann ich jetzt verletzen und so weiter. Drum ist ein Schlüssel, sowohl für Trainer wie auch für Führungskräfte, führt über Settings. Das heißt, wie kann ich Settings anbieten? Und jetzt bist du wieder beim Titelbild. Auf dem Titelbild von dem Buch ist ja nicht nur ein großer Kreis ums Lagerfeuer dargestellt, sondern da sind 5 oder 6 verschiedene kleinere Kreise, die sich zum Teil überlappen, dargestellt. Und das ist auch die Grundidee, vom Buch jetzt und auch von meiner Arbeit. Wie sieht denn ein psychologisch sicheres Team tatsächlich aus? Vielleicht 2 oder 3 von 100 sind ein Kreis. Alle anderen sind Safe Spaces, Safe Circles, also kleinere Konstellationen, wo man weiß, okay, mit denen drei oder vier kann ich lernen, kann ich zusammenarbeiten, kann ich ein Projekt machen, ohne dass es zu Drama kommt, ohne dass es zu Defensivreaktionen kommt. Mit denen drei oder vier bin ich nicht sicher, ob es gehen kann. Ich könnte es vielleicht mal ausprobieren. Und da gibt's aber auch eine Reihe von Menschen in diesem Kreis, da bin ich ganz sicher, dass das nicht gut käme. Und das ist die Realität. Und darum geht es sowohl als Trainer wie auch als Führungskraft darum, Settings anzubieten, in denen diese psychologisch sichere Kreise ins Spiel kommen können. Also, dass ich einen Großteil vom Lernprozess oder vom Zusammenarbeitsprozess halt nicht in diesem Plenarstil fahre, sondern dass ich versuche, den psychologisch sicheren Kreisen im Team gerecht zu werden. Und vielleicht noch zwei Sätze. Das Schöne an denen ist ja, da gibt's Menschen, die sind integrierend. Das heißt, sie sind in mehrere von denen sichere Kreise. Und die haben eine ganz besondere Funktion, nämlich die für Sicherheit zu sorgen. Das ist in der Regel nicht die Funktion von der Führungskraft, die ist dazu gar nicht in der Lage. Ob der Trainer dazu gar nicht in der Lage ist, das mag ich jetzt hier nicht an die Wand malen, aber bei Teams haben wir auch vielleicht 3 von 100, wo die Führungskraft wirklich richtig gut integriert ist, obwohl das vorteilhaft wäre. Weil da gibt's Untersuchungen, die sagen, je besser die Führungskraft integriert, umso performanter ist das Team. Tatsächlich besteht die Aufgabe, Sicherheit herzustellen in Teams, wird die wahrgenommen von den Menschen, die integrierend wirken und in mehrere von den Safe Circles sind. Und das ist sehr häufig auch eine große Entlastung für die Führungskräfte, weil sie sagen können, ja, okay, ich nehme das zur Kenntnis und ja, ich spüre sie auch. Da gibt's Menschen, die sind besser verbunden mit den sicheren Kreisen in den Konstellationen. Lass mir die doch mal Vorschläge machen. Was sind denn Baby Steps, um die psychologische Sicherheit bei uns im Team erhöhen zu können?
Du sagst hier so spüren, vielleicht auch nachspüren, realisieren. Für mich macht das eine Verbindung so zur Gedankenwelt der Achtsamkeit. Und hier ist mir ja auch aufgefallen, dass insbesondere in den letzten Jahren diese Überlegung Achtsamkeit in Führungsausbildungen Einzug gehalten hat. Mhm. Joachim, diese Entwicklung, warum ist die gerade mit Blick auf Führungsaufgaben und mit Blick auf psychologische Sicherheit in Teams im Prinzip eine logische Entwicklung?
Naja, die Entwicklung gibt es seit 50 Jahren. Die kommt ursprünglich aus der Aviatik, aus der Pilotenausbildung. Da arbeitet man mit dem Konzept Windows of Tolerance. Und wenn du in deinem Windows of Tolerance bist, dann bist du im grünen Bereich und bist in der Lage, in Kontakt zu gehen mit deinem Gegenüber und bist handlungsfähig, wenn irgendwas Komisches von außen passiert. Wenn du gestresst bist, wenn du außerhalb von deinem Windows of Tolerance bist, wenn du im Stresstunnel bist, bist du nicht mehr in der Lage. Und wer will schon in einem Flugzeug nach Shanghai sitzen, wenn der Pilot vorne gerade gestresst ist, weil er in einer Kampfscheidung ist, oder? Also die Fähigkeit, sich selber ins Windows of Tolerance zurückzuregulieren, damit man handlungsfähig bleibt, ist Teil von der Pilotausbildung seit 50 Jahren und läuft unter Human Factor Management. Mittlerweile hat man auch gemerkt, dass es auch im Krankenhaus vielleicht gut sein könnte, wenn der Chirurg nicht mit Skalpell und mit Stuhl schmeißen würde und für Angst und Schrecken sorgt. Leider ist das immer noch die Realität. Das heißt, da wäre die Annahme, dass Selbstregulation und sowas wie Achtsamkeit, sowas wie die Fähigkeit, seine eigenen Bedürfnisse, aber auch die vom Gegenüber wahrzunehmen, eine zentrale Kompetenz wäre, um für Sicherheit und dadurch für bessere Potenzialnutzung im Team zu sorgen, weil im Krankenhaus orientiert sich das ganze Team unbewusst am Chirurg. Und wenn die merken, dass man halt den Mund nicht aufmachen kann, ohne, naja, beschämt zu wäre oder ohne komisch hinstellt wäre, dann wird doch niemand den Mund aufmachen. Das heißt, die Themen sind extrem eng verknüpft. Und das läuft zu gutem Teil auch nonverbal ab. Das ist ja nicht nur das Rumschreien, sondern das ist auch die Anspannung im Gesicht, die man sieht, die Unfähigkeit, die Augenbrauen zu heben zum Beispiel, die Unfähigkeit zu lächeln. Das läuft ja alles automatisch gesteuert vom autonomen Nervensystem und das kriege ich halt nur hin, diese Cues of Safety, die so wichtig sind, dass ich die als Führungskraft und auch als Trainer senden kann. Das ist ja die Modulation von unserer Stimme. Kann ich Pause machen gerade oder bin ich viel zu gestresst, um Pause machen zu können? Modelliert meine Stimme, geht es hoch und runter? Wenn das gelingt, dann merken alle im Raum, ohne dass ich schreie oder ohne dass ich besonders nett oder kind sein muss, dass es hier sicher ist. Und diese Signale halt senden zu können, ist ein zentraler Bestandteil von der Rolle von einer Führungskraft.
Joachim, es geht heute um psychologische Sicherheit. Du machst uns neugierig auf dein neues Buch, das im Sommer rauskommt. Sehr oft in dieser Gesprächsreihe frage ich hier so gegen den Schluss meinen Gast auch, wenn du einen Zauberstab hättest, wen würdest du berühren? Was würdest du dir wünschen? Insbesondere eben für Führungskräfte, die unterwegs sind mit Teams in herausfordernden Situationen.
Ja, das ist eine lustige Frage. Gehen wir zum Windows of Tolerance. Grüner Bereich, Stress, roter Bereich. Wenn ich im roten Bereich bin, dann habe ich Defensivreaktionen und gehe dann in Fight, Flight, Freeze, Fawn und werde laut. Ich würde mit dem Zauberstab sämtliche Social Media Tools, die meine Kinder, aber auch der Rest von der Welt anschauen, automatisch zensieren, dass Aussagen, die außerhalb vom Windows of Tolerance sind, also wenn Menschen nicht mehr verbunden sind mit sich, mit ihren Bedürfnissen und aber auch deswegen nicht mehr verbunden sind mit dem Gegenüber, dass die automatisch zensiert wäre. Weil ich bin wirklich erschrocken, wenn ich sehe, wie viele Stunden meine beiden Teenager-Kinder, sie sind 14 und 16, vollständig überregte Menschen wahrnehmen müssen. Also das tut mir richtig weh im Körper, wenn ich auf YouTube die Werbung sehe. Das ist ja ganz sowas Schrilles oder sowas Ungesundes, was Zombiehaftes. Das ist für nichts gut und das möchte ich auch nicht sehen. Ich möchte jetzt nicht einzelne Politiker hier nennen, aber schaut euch mal eure Social Media Posts an und fragt euch mal, sind die Menschen gerade bei sich? Oder sind die so megafonmäßig unterwegs und sind eigentlich am Schreien wie auf dem Kasernenhof? Und spürt mal rein, ob euch das, also wie euch das berührt, ob euch das gut tut. Das würde ich mir wünschen, das wäre mein Zauberstab.
Fantastisch.
Zensur.
Ja, du sagst ja, all die, die mit Großbuchstaben unterwegs sind und dauerhaft angeschnalltem Megafon. Joachim, lass mich hier mal am Schluss von unserem Gespräch zusammenfassen, die drei wichtigsten Erkenntnisse, die ich heute aus dem Gespräch notieren konnte. Erstens habe ich aufgeschrieben, psychologische Sicherheit entsteht, wenn soziale Sensibilität und eben gleichmäßige Redeanteile im Team gelebt werden. Dann haben wir intensiv über Führung gesprochen, wo du zu Hause bist, mit deinen Angeboten, mit deinem Training. Dort geht es darum, Räume zu schaffen, in denen Spannung ausgesprochen werden kann und Unterschiedlichkeit auch wertgeschätzt wird. Ich denke, im Kern geht es darum, dass Führung bedeutet, die psychologisch sicheren Kreise im Team zu stärken und selber eine zentralere Rolle darin zu finden. Und drittens habe ich mir notiert, Teams, die sich sicher fühlen, lernen besser, kommunizieren offener und schöpfen ihr Potenzial deutlich stärker aus.
Und sind deswegen erfolgreich wirtschaftlich, ganz genau. Weil psychologische Sicherheit ist kein Selbstzweck, jedenfalls nicht in Unternehmen, sondern sie ist Grundlage, um zusammen erfolgreich arbeiten zu können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wie immer am Ende der Podcast-Episode frage ich meine Gäste, wo findet man dich? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
Naja, am einfachsten über LinkedIn oder meinen Namen eingeben, vielleicht das Buch kaufen, wenn ihr das denn seht. Das kommt am 10. Juni raus, das freut mich natürlich. Oder über arks.ch, das ist die Online-Reise, die ich entwickle, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Die kann jeder benutzen, um die psychologisch sichere Kreise in seinen Teams sichtbar zu machen.
Joachim, danke dir für dieses interessante Gespräch. Unten in den Shownotes werden wir alle Links wieder aufführen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch und ein interessiertes Publikum. Weiterhin alles Gute.
Danke dir, Ivo. Bis zum nächsten Mal.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.